Kurzsession im Innovationstrack, erster Teil. Und die habe ich überschrieben mit Software as a Service Rebirth. Software as a Service Anbieter erfinden sich neu. Klar, wenn ich hier auf der Pasta rede, muss es irgendwas mit Cloud zu tun haben, oder? Nein, dieser Talk hat nur indirekt was mit Cloud zu tun. Es geht um Software as a Service. Ob Sie es in der Cloud betreiben oder in Ihrem eigenen Rechenzentrum oder im Rechenzentrum des Kunden, ist mir jetzt als erstes mal egal. Mir geht es um das Konzept Software as a Service. Wenn man sich ansieht, wie Unternehmen funktioniert, dann spricht man sehr häufig und gerne vom Thema Business Model. Was ist dieses Business Model? Und es gibt jetzt hier ein Werkzeug, das nennt sich Business Model Canvas. Aha, und dem Google können wir sagen, dass meine Webseite nicht übersetzt werden soll. Schön. Das ist der Business Model Canvas an der Stelle und der zeigt ein wenig, wie Unternehmen üblicherweise ihr Businessmodell definieren. Schauen wir uns den einfach mal an und dann überlegen wir uns, welche Auswirkungen Software as a Service hat und wir werden hoffentlich ein paar überraschende Erkenntnisse gewinnen. Nummer eins, es gibt den Teil, der nach außen gerichtet ist. Wenn man über ein Business Model definiert, dann sagt man das erstes Mal, naja, was verkaufe ich denn eigentlich? Was ist meine Value Proposition? Und unter Value Proposition versteht man jetzt nicht einfach nur, welches Produkt verkaufe ich, sondern es ist das Gesamtpaket. Was kauft der Kunde bei mir? Natürlich kauft er mein Softwareprodukt, aber er kauft vielleicht auch Support, er kauft vielleicht auch Schulung, er kauft Einführung, er kauft Dokumentation, er kauft Mitgliedschaft in einer Community. Es ist wesentlich mehr, es ist die Value Proposition. Die nächste Frage, die ich mir möglicherweise stelle, ist, wer sind denn eigentlich meine Kunden? Sind es Businesskunden, sind es Privatkunden, sind es große Kunden, sind es kleine Kunden, sind es Kunden in Deutschland, in Österreich, weltweit? Wer sind meine Kunden? An wen richte ich mich? Wie komme ich mit diesen Kunden in Kontakt? CRM. Habe ich Direct Sales? Habe ich Indirect Sales? Nutze ich Marktplätze? Habe ich Partner, über die ich verkaufe? Und dann sollen wir schon hier herüben, das ist nämlich der Channel. CRM bedeutet die Kommunikation mit dem Kunden, wie gestalte ich sie? Der Channel ist jetzt wirklich der Kanal, über den ich den Kauf abwickle. Verkaufe ich es ihm direkt, persönlich, ich gebe ihm das in die Hand und er gibt mir Geld. Verkaufe ich es vielleicht nicht über Direct Sales, sondern über Zwischenhändler. Verkaufe ich es über die Webseite, verkaufe ich es aus einem Katalog heraus. Verkaufe ich es vielleicht über einen Partner gebündelt mit irgendeiner anderen App. Verkaufe ich es über den Mutterkonzern, der meine Software irgendwie dazu schenkt, dazu verkauft zu irgendeinem Hardwareangebot. Was ist der Channel, über den ich das Produkt rausbringe und schlussendlich nach außen gerichtet, wie verdiene ich Geld? Cash, Revenue. Wie kommt das Ganze rein? Zahlt der Kunde gleich? Zahlt er Pauschalen? Zahlt er pro Benutzer? Zahlt er pro Server? Pro Sockel? Zahlt er eine Wartungsgebühr? Was auch immer. So definiere ich mal den Teil, der mein Geschäft nach außen repräsentiert. Nach innen haben wir erstens mal Ressourcen. Wir brauchen Menschen, die das ganze Zeugs bauen und betreiben. Wir brauchen Maschinen, wir brauchen Server, wir brauchen Netzwerke, wir brauchen Infrastruktur, wir brauchen vielleicht bei Ihnen noch DVDs, die Sie verschicken, was auch immer wir in dem Bereich brauchen. Diese Ressourcen werden koordiniert über Prozesse. Welche Prozesse habe ich? Interne Prozesse, nach außen gerichtete Prozesse, Kundensupport, interne Weiterentwicklung und so weiter. Und meistens brauchen wir auch Partner. Für die meisten hier im Raum ist Microsoft ein wichtiger Partner, aber Microsoft aus Sicht des Softwarelieferanten, ich bekomme Visual Studio, Team Foundation, Server, Libraries, was auch immer, vielleicht haben Sie noch weitere Partner. Ja, und auf der rechten Seite, ganz wichtiger Punkt, das ist der Gegenspieler zum Umsatz, die Kosten. Wie sieht meine Kostenstruktur aus? Wofür gebe ich Geld aus? In unserer Industrie sind die Personalkosten meistens der vorherrschende Faktor. Ich kenne viele Unternehmen, die können eigentlich den Rest ihrer Kosten, könnten sie einfach vergessen. Es spielt überhaupt keine Rolle, wie viel Geld das drumherum kostet. Wenn man sich die Personalkosten ansieht, das ist es, was 90 oder noch mehr Prozent der Kosten ausmacht. Also bei uns ist es so. Ich mache mir über alles andere überhaupt keine Gedanken. Es ist vollkommen egal. Bräuchte ich überhaupt nicht kontrollieren. Die Personalkosten sind bestimmend. So kann man jetzt das Business Model charakterisieren und jetzt können wir uns die Frage stellen, wenn wir über Innovation sprechen, Innovation Day, woher kommen Innovationen? Innovationen können einerseits von unten nach oben kommen. Ich erfinde etwas, neue Ressourcen, neue Prozesse. Ich finde einen neuen Partner, der mir etwas ermöglicht, ein neues Produkt zu bauen, das vorher überhaupt nicht denkbar war. Aber Value Proposition ist eben mehr. Es ist mehr als einfach nur ein Produkt zu bauen, sondern es sind die Prozesse, der Support, das Drumherum. Und insofern sind auch die Partner und die Aktivitäten sehr wichtig, um meine Value Proposition zu beeinflussen. Der zweite Teil der Innovation passiert sehr häufig hier herüben. Dinge werden billiger. Wir sind das gewohnt, oder? Economy of Scale. Ja, solche Dinge. Wenn ich viel davon verkaufe, kann ich es vielleicht billiger machen. Wenn ich es billiger mache, verändert das die Natur meines Produkts. Die Value Proposition hat immer einen Wert, den ich liefere, aber der Kunde zahlt ja auch dafür. Das heißt, es ist ein Kosten-Nutzen-Faktor. Und wenn ich es schaffe, hier zu drehen oder hier zu drehen, dann biete ich aus Sicht des Kunden vielleicht ein neues Produkt. Ja, und schlussendlich kommt es auch von da oben. Die Kunden kommen zu uns und sagen, hey, ich will, hey, ich brauche, hey, ich habe diesen Bedarf. Warum kannst du das noch nicht? Das hören wir oft, oder? Das hören wir manchmal zu oft, manchmal zu wenig. Kunden beeinflussen uns. Wir hören über das CRM von Verbesserungsvorschlägen. Unsere Partner im Vertriebschannel sagen uns, hey, wir müssen da irgendwas tun. Das ist der dritte Teil, wo Innovation häufig vorkommt. Und das Faszinierende an Software as a Service ist, dass Software as a Service alle Teile beeinflusst. Die meisten Firmen, die ich kenne, die aus der Lizenzpolitik kommen, aus der Lizenzvertrieb kommen, da machen viele den Fehler, dass man sich denkt, naja, ist ja keine große Änderung, naja, dann verkaufen wir eben die Produkte nicht mehr upfront, sondern dann mieten das die Leute halt. Ja, es ist ja nicht viel. Ja. Vielleicht geben wir hier in dem Bereich Ressourcen eine Cloud rein in die Suppe, in die Software-as-a-Service-Suppe und dann machen wir weiter wie bisher. Überhaupt nicht. Der Schritt, ich habe mittlerweile in den letzten 6 Jahren viele Firmen begleitet auf dem Schritt Richtung Cloud. Und was ich immer wieder gesehen habe, ist, dass unterschätzt wird, wie radikal ein Unternehmen, ein Softwarehaus umgebaut werden muss beim Schritt Richtung Software as a Service. Versuchen wir das ein wenig zu analysieren. Nummer 1, Ressourcen und Partner. Bei den Ressourcen und Partner tut sich sehr viel. Wenn ich Richtung Software as a Service gehe, dann erwartet der Kunde nicht einfach eine CD, eine DVD, einen USB-Stick oder einen Download. Der Kunde erwartet eine fertig nutzbare Software. Das ist es, was der Kunde erwartet. Sprich, ich habe plötzlich intern vollkommen neue Jobs. Ich habe vollkommen neue Stellen, die ich besetzen muss. Ich muss plötzlich Betrieb machen. Wissen Sie, wie viele Softwarefirmen, die ich kenne, mit denen ich gearbeitet habe, das hoffnungslos unterschätzen? Die haben Jahre, Jahrzehnte Software einfach an den Kunden geliefert und haben sich nicht groß Gedanken darüber gemacht, wie viel Zeit und Mühe und Fleiß und Schweiß in dieses Thema Betrieb von Software investiert wird beim Kunden. Wir haben es nämlich nicht gesehen. Ja, das machen die Kunden. Der Kunde hat sein Rechenzentrum, dem schicke ich das MSI und wieder das installiert und ausrollt. Und was passiert, wenn der Server explodiert, war mir egal. Wenn ich in das Thema Software as a Service einsteige, muss mir klar sein, dass mein Produkt erweitert wird. Ich betreibe Software. Ich bringe es sehr oft so weit auf den Punkt, ich werde extrem oft gefragt, wie wir unsere Software vor Missbrauch schützen. Also wie wir davor schützen, dass jemand sich unsere Software nimmt und die einfach kopiert oder den Quellcode irgendwie dekompiliert und so weiter. Meine Antwort ist gar nicht. Ich schütze das nicht, denn das Produkt, das wir verkaufen, ist nicht einfach ein Stückchen Software. Es ist das gesamte Ding. Es ist die Tatsache, dass sich unsere Kunden darauf verlassen, wenn sie auf unsere Webseite hingehen, dass dieses Ding da ist, funktioniert und betrieben wird. Das ist das Produkt, das wir verkaufen, nicht ein paar Zeilen Source Code. Wer es ernst nimmt und entsprechend viel Geld hat, könnte unsere Software einfach eine Lizenz sich nehmen und nachprogrammieren. Wir machen keine Atomphysik. Ja? Wir zählen Zahlen zusammen und machen nicht Datenbanken. Es ist schon smart, was wir machen, hoffe ich zumindest, aber es ist jetzt nicht so, dass es niemand auf dieser Welt sonst könnte. Also, der Betrieb ist hier ganz wichtig. Und hier muss ich mir beim Weg Richtung Software as a Service die Frage stellen, wie weit will ich gehen? Ich höre gerade hier in Westeuropa, in Deutschland, in Österreich und so weiter immer wieder, Cloud, ich habe das lieber im eigenen Rechenzentrum. In dem Moment, wo Ihr Management oder Sie selbst sagen, ich will Cloud nicht, ich will es in meinem eigenen Rechenzentrum, öffnen Sie eine riesengroße Palette an Aufgaben, die Sie lösen müssen. Da müssen Sie sich selbst drum kümmern, wenn der Strom ausfällt. Da müssen Sie sich selbst drum kümmern, wenn der Bagger das Internetkabel abreißt. Da müssen Sie sich selbst drum kümmern, dass Sie Ihre Hardware regelmäßig aktualisieren. Und da müssen Sie sich selbst drum kümmern, dass wie zum Beispiel jetzt, wo in den letzten Tagen in puncto SSL wieder alles Mögliche schief ist, dass Sie sich selbst hinsetzen und kontrollieren, ob auf keinen Fall irgendeine alte Version von SSL auf all Ihren Webservern installiert ist. Wenn Sie jetzt gerade ein schlechtes Gefühl in der Magengrube bekommen, dann checken Sie mal heise.de und Co. Es ist einiges los. Im Bereich Security. Will ich mich darum kümmern? Wenn ja, dann muss ich hier ernsthaft drüber nachdenken, was ich für zusätzliche Personen brauche, um das zu betreiben. Wenn nein, dann brauche ich Partner. Dann muss ich mir eine Cloud suchen. Und das ist es, was wir zum Beispiel gemacht haben. Das kann Microsoft sein, das kann AWS sein, also Amazon, das kann Google sein, das kann ein lokaler Anbieter sein. Aber diese strategische Entscheidung muss ich treffen, wenn ich Software as a Service sage. Nächster Punkt. Prozesse. Da brauche ich nicht mehr allzu viel dazu zu sagen. Christian hat das hervorragend dargestellt. Prozesse bedeuten, dass in der Cloud das Thema Deployment grundlegend anders funktioniert. Ich muss es automatisieren, sonst kann ich nicht mithalten. In der Cloud ist es normal, dass ich Continuous Delivery habe. Wir deployen unsere Web-Variante zwischen einmal die Woche und fünfmal am Tag, wie wir es brauchen. Ja, wir deployen alle unsere Produktivsysteme in zig verschiedene Cluster, in 150 Datenbank-Cluster, die wir in der Cloud haufen haben, fünfmal am Tag. Kein Problem. Wissen Sie, wie viel Arbeit das ist? Gar keine. Das kann ich einem Praktikanten machen lassen. Er bekommt jetzt nicht das Recht, aber wenn ich ihm das Recht gebe, dann pusht er einfach eine Änderung über Git und der Rest passiert automatisch. Das ist es. Und nur dadurch schaffen wir es, dass wir entsprechend schnell sind, schnell reagieren können, Bugs schnell fixen können, denn wir haben nicht die Zeit. Unsere Kunden geben uns nicht die Zeit. Wenn ein Fehler da ist, wollen sie ihn korrigiert haben. Jetzt. Ja? Das ist ein wichtiger Punkt. Wenn wir nicht Software as a Service haben, dann ist es leicht. Ich fixe den Bug, schicke dem einen Kunden die CD und alles ist gut, der kann es installieren, der Bug ist behoben. Wenn ich Software as a Service betreibe und eine Infrastruktur habe für Dutzende, Hunderte, Tausende, weiß ich nicht, wie viele Kunden sie haben, dann muss ich mir was überlegen, wie ich diese zentralen Dienste sicher und problemlos updaten kann. Kostenstruktur. Die interne Kostenstruktur bei Software as a Service verschiebt sich ein wenig. Schließlich muss ich das Zeugs auch betreiben. Meine Sachkosten steigen im Vergleich zu den Personalkosten. Das, was bisher der Kunde draußen ausgegeben hat, das war mir, wenn ich Lizenzen verkaufe, teilweise gar nicht so bewusst. Was der für seinen Dell, HP, IBM oder sonst was Server ausgegeben hat, das habe ich nicht so genau gesehen. Dem seine Stromrechnung habe ich nicht gesehen. Dem seine Internetanbindung habe ich nicht gesehen auf meiner Bilanz. Das habe ich nicht gesehen. Plötzlich sehe ich sie bei mir. Und da ist jetzt die Frage wiederum, wenn Sie Software as a Service sagen, Cloud oder nicht Cloud. Wenn ich Richtung Cloud gehe, dann source ich viel davon aus und ich gewinne durch Cloud Kalkulierbarkeit und Einfachheit in meinem Geschäftsmodell. Warum? Weil ich genau weiß, was ich für Preise bekomme. Ich kann zu einer Microsoft gehen, ich kann einen dreijährigen Enterprise Agreement Vertrag abschließen, ich habe keine Wechselkursrisiken, ich weiß genau, wie viel mir die Dinge kosten, da ändert sich nicht am Preis, ich kann kalkulieren, ich habe es abgesichert, alles ist gut. Wenn ich das nicht tue, wenn ich sage, ich mache Software as a Service nicht in der Cloud, okay, ist okay, valide, vielleicht passt es in Ihre Branche nicht, aber dann muss Ihnen klar sein, dass Sie plötzlich hier in diesem Bereich mit enormen Kosten zu rechnen haben, Kosten, die Sie als Softwareanbieter bis jetzt nicht gesehen haben. Warum? Weil es bei Ihren Kunden aufgeschlagen ist. Und noch was ist hier wichtig, die Kosten und die Partner. Bisher hat sich die Microsoft ganz stark um die Großkunden gekümmert. Ja, die sind zu den großen Kunden gegangen, weil die hatten viele Windows-Lizenzen und viele SQL-Server und viele Windows-Server und viele IISen und viele Schieß-mich-tot-Server. Jetzt sind wir als kleine popelige ISV, also CSV, Cloud-Service-Vendor, Bude, irgendwo in Leonding bei Linz mit ein paar Leuten, ein wichtiger Kunde für Microsoft. Warum? Ja, weil wir ein dickes, fettes Enterprise-Agreement haben. Die Kosten, die der Partner bisher eigentlich dem Endkunden der großen Firma irgendwo in Deutschland verrechnet hat, die verrechnen sie plötzlich an uns, weil wir das Ganze weiterverkaufen. Hier ändert sich durch die Kostenstruktur unsere Beziehung mit dem Partner und damit müssen wir auf beiden Seiten lernen, umzugehen. Das ist eine Veränderung, die bei Microsoft mindestens so radikal ist wie bei uns als ISV. Alle diese Dinge verändern die Value Proposition. Der Kunde kauft bei Software as a Service ein fundamental anderes Produkt. Wenn Sie heute ein Produkt auf DVD verschicken, dann kauft der Kunde die Bits und Bytes und installiert und damit ist der Deal über die Bühne. Vielleicht hat er irgendwann noch eine Frage, dann meldet er sich nochmal, aber das ist es, was er kauft. In Zukunft bei Software as a Service kauft er die Verfügbarkeit des Produkts, die Tatsache, dass er sich jetzt hinsetzen kann und mit dem Produkt arbeiten kann, über die App, über die Website, wie auch immer. Das ist es, wofür der Kunde bezahlt. Er bezahlt dafür, dass dieses Ding einfach läuft. Hier gibt es als allerwichtigstes Gut, was ich hier eigentlich brauche, damit der Kunde mein Produkt kauft, Vertrauen. Power of Trust ist ein ganz wichtiges Prinzip. Bisher, wenn ich einfach Software kaufe, kriege ich meine Bits und Bytes und die installiere ich. Und wie viel Vertrauen muss der Kunde in mich haben? Naja, bedingt. Bei Software as a Service muss er mir wirklich viel stärker vertrauen. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil, weil der Kunde hier viel mehr von sich selbst an uns übergibt. Er sourced viel mehr aus. Wir verkaufen ein anderes Produkt. Wir verkaufen auch insofern ein anderes Produkt, weil wir etwas vollkommen anderes verlangen dafür. Und das ist die große Power von Software as a Service in diesem Bereich. Software as a Service reduziert das Einstiegsrisiko für den Kunden ganz gewaltig. Ohne Software as a Service haben wir früher viele Deals verloren, weil die Kunden gesagt haben, ja, ich möchte das, was ihr bietet, ich bin mir aber nicht so sicher und es ist mir zu riskant, jetzt mal upfront 50.000 Euro, ich sage jetzt irgendeine Hausnummer, dafür zu bezahlen, da tue ich lieber nichts. Mit Software as a Service ist die Einstiegshürde minimal. Ich war letzte Woche, kleine Geschichte dazu, bei einem wirklich großen Kunden, mehrere 10.000 Mitarbeiter. Da haben wir über das Thema Cloud gesprochen und die machen sich Gedanken, einen bestimmten Teil ihrer Software neu zu gestalten. Und ich habe mit dem diskutiert, ich möchte jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, aber der hat mir dann irgendwie die Frage gestellt, naja, wie viel kostet denn das in der Azure Cloud? Da habe ich gesagt, na, der und der Teil zum Einstieg 8,25 Euro pro Monat. Ja, und wie viel am Anfang für die Lizenz? Nichts. 8,25 Euro. Der hat sofort das Projekt gestoppt. Der hat gesagt, super, wunderbar, 8,25 Euro, probieren wir aus. Wenn es funktioniert und dann später ein paar 100 Euro, 1000 Euro im Monat kostet, kein Problem. Aber ich kann es probieren. Ich kann es vollkommen problemlos probieren. Wir bauen hier durch die veränderte Preissituation ein neues Produkt. Wir verändern die Rahmenbedingungen für den Kauf grundlegend. Nur die Sache kommt um einen Preis. Das ist unser Cashflow. In diesem Bereich beeinflusst Software as a Service die Unternehmensfinanzierung massiv. Ich kann Ihnen sagen, ich kenne Startups, in denen darf ich mitarbeiten bzw. ein wenig begleiten, so quasi in einem Advisory Board. Die machen sich große Gedanken darüber, wie sie den Wechsel Richtung Software as a Service überleben sollen, weil die das brauchen, dass sie Zehntausende Euro upfront an Lizenzgebühren bekommen, weil sie sonst den Cash nicht in der Kasse haben. Die müssen zu einer Bank gehen und Jahre vorfinanzieren, weil sie in Zukunft über Software as a Service jedes Monat ein paar Euro bekommen. Da brauche ich eine vollkommen andere Liquiditätsbasis, damit ich starten kann mit einem Software-as-a-Service-Unternehmen. Da haben es wieder etablierte Firmen leichter. Die können über kalkulatorischen Ausgleich was querfinanzieren oder haben entsprechend viel Geld im Hintergrund. Als ich begonnen habe mit Software-as-a-Service vor Jahren, habe ich mir immer gedacht, oh, Software-as-a-Service ist voll toll und da haben wir dann eine langfristige Beziehung und das ist alles was wert, ja. Dann musste ich die ersten x Monate mal Gehälter bezahlen. Ja, und dann sieht man, dass das gar nicht so einfach ist. Wenn die Kunden ein paar Euro im Monat bezahlen, aber die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen ihr Geld zu Recht sofort wollen. Wer finanziert das? Da muss man bei Software as a Service nachdenken, wie man es macht. Wenn wir den Preis ändern und wenn wir die Value Proposition ändern, erreichen wir möglicherweise neue Kunden. Und das müssen Sie Ihren Management klar machen, dass Software as a Service bedeutet, das Potenzial zu haben, neue Kunden anzusprechen. Vielleicht gar nicht so sehr neue Industrien oder Branchen oder Kundengruppen. Das ist gar nicht so simpel. Nicht, weil ein Produkt billiger wird, kann man sofort in den Massenmarkt gehen. Wenn ich einen Smart baue, dann werde ich es einem Limousinenverleihservice keinen Smart verkaufen können. Das geht nicht. Das liegt in der Natur der Sache. Nur, mein Kunde ändert sich insofern, und das hat jetzt mit CRM zu tun, weil ich beim Kunden andere Ansprechpartner habe. Ich gehe direkt zur Fachabteilung. Ich spreche direkt mit denen, weil mein Produkt ein Sorglospaket ist. Der braucht gar nicht mehr zu reden mit seiner IT. Natürlich holen wir die IT ins Boot, dort, wo es notwendig ist. Aber diesen Trend sehen wir immer mehr. Wir sehen Abteilungen, die direkt zu uns kommen und sagen, hey, das ist cool, das machen wir. Die holen sich kurz mal das Abnicken des CTOs, der sagt, ich habe sowieso so viel Arbeit, macht was immer ihr wollt. Und dann sind die happy, mit uns zu reden. Und plötzlich haben wir wieder einen Vorteil aus dem Bereich Software as a Service. Nur das muss man lernen. Man muss lernen, im Bereich CRM mit anderen Ansprechpartnern und anderen Kunden zu reden. Und schlussendlich Channels. Wir verkaufen unsere Software bei Software as a Service ganz anders. Verkaufen wir es übers Web? Schön. funktioniert möglicherweise, vielleicht aber auch nicht. Vielleicht brauchen wir weiterhin Vertriebsmitarbeiter. Und die Frage, die ich mir stellen muss, ist, was hat das für eine Auswirkung auf den Channel? Versuchen Sie mal, einen Vertriebspartner zu finden und sagen Sie dem Vertriebspartner, weißt du was, ich gebe dir 20% vom Umsatz. Ja, wie viel Umsatz hast du denn? Na, die Kunden zahlen pro Monat 10 Euro. Das heißt, du bekommst für so einen Kunden, den du gewinnst, 2 Euro. Wenn du 10 User verkaufst, bekommst du 20 Euro. Der lacht nur mal, denn der muss Vertriebsleute bezahlen und die wollen ihr Geld upfront. Das ist der Grund, warum Vertrieb von Software as a Service heute fast nur über das Internet passiert. Weil der Vertrieb in Personalform fast nicht leistbar ist. Da braucht man eine riesengroße Eigenkapitaldecke, damit ich mir das leisten kann und ich kann kaum Partner dazu motivieren, das zu tun. Deshalb gibt es Marktplätze und Co. und deshalb sind wiederum, das sind wieder unten, die großen Partner wie Microsoft und so weiter sehr wertvoll. Ich muss es aktiv gestalten. Langer Rede, kurzer Sinn. Software as a Service ist nicht einfach nur Azure, Web Apps oder Service Bus und Software installieren und ich bin fertig und ich bin Software as a Service. Software as a Service ist, wenn Sie im Business schon drinnen sind, eine fundamentale Änderung des Geschäftsmodells von ganz unten bis ganz oben. Und das müssen wir verstehen als Entwicklerinnen und Entwickler und das muss unser Management verstehen, damit wir erfolgreich dorthin kommen können. Und dann, wenn man das mal rübergebracht hat und wenn man das richtig designt hat, ist plötzlich so die Frage, oh, Cloud und fürchte ich mich und Daten und Datenschutz und so weiter, das kann man alles lösen, wenn man will und wenn man versteht, dass man diese Geschäftstransformation, dass die Sinn macht. Als Entwicklerinnen und Entwickler müssen wir lernen, dieses Business Talk zu betreiben, damit wir unser Management davon überzeugen, was die Vor- und auch die Nachteile, neutral gesprochen, die Konsequenzen eines Schritts Richtung Software as a Service sind. Ich hoffe, es war für jede und für jeden in den letzten 20 Minuten was dabei. Bedanke mich jetzt schon mal und öffne für Fragen, falls noch ein paar Fragen da sind. Danke auf jeden Fall.